Was ein tolles Lied. Das habe ich ewig nicht gesungen, wollte ich gerade sagen. Also ganz, ganz lange nicht. Im Kindergottesdienst, weiß ich, haben wir das gesungen. Aber es gibt kein Lied, was besser passt zu dem Predigtext heute. Super. Stephanus und Abraham in einem Lied. Wo hat man das? Ja, schön wieder bei euch zu sein. Schön, dass auch in der Ferienzeit einigermaßen voll ist. Und schön, dass ich ein Glas Wasser kriege. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was ich so auch in den paar Minuten jetzt in den Gesprächen vor dem Gottesdienst schon gehört habe, glaube ich, geht es vielen so wie mir. Man möchte im Augenblick gar nicht mehr Nachrichten sehen und Zeitungen lesen. Was da alles kommt, das ist der Hammer, das ist ganz schön beängstigend. Also mich hat dieser Abschuss des Flugzeugs über der Ukraine wirklich geschockt, weil dann denke ich, meine, wir fliegen auch viel und da fragt man sich schon, wir sind oft über Afghanistan geflogen und wir haben teilweise unten auch die Düsenjäger da rumfliegen sehen, aber man hat ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass irgendwann mal eine Rakete so hochfliegt. Und für die Holländer, wir haben viele holländische Freunde auch, ist dieses eigentlich sehr weit entfernte Schlachtfeld doch jetzt erschreckend nahe gekommen. Aber besonders besorgniserregend ist natürlich, sind die Nachrichten aus dem unruhigen Heiligen Land. Der Konflikt dort, der ist ja wahrscheinlich der komplizierteste und komplexeste Konflikt auf der ganzen Welt, geht schon so lange und eine Lösung scheint weiter entfernt zu sein denn je. Und täglich sterben da auf beiden Seiten unnötig Leute. Das ist ganz furchtbar. Meine Nichte ist gerade vor 2 Wochen aus Israel zurückgekommen und die war da, als es anfing. Die musste auch öfters in den Bunker. Und Kinkas waren ja auch gerade da, aber die sind ja noch zurückgekommen, bevor es richtig losging. Genau. Und letztes Wochenende waren wir auf einer Freizeit. Da hat dann auch ein Bruder Bilder gezeigt. Er war im Frühjahr auch irgendwann in Israel. Das war auch noch vor dem Krieg. Und immer wenn man das so aus erster Hand auch erzählt kriegt, dann denkt man sich, meine Güte, da steht man wirklich hilflos und ratlos vor dieser unglaublich komplexen Situation. Und in keinem anderen Gebiet dieser Welt ist seit Jahrtausenden sind die politischen und die militärischen Ereignisse der Weltgeschichte so eng mit Gottes Handeln verbunden wie da im Nahen Osten. Und das sind ja die gleichen Ortsnamen, die wir lesen, wenn wir Bibel lesen und wenn wir Zeitung lesen. Ne? Es geht ja da um Irak, um Syrien, um Ägypten, um Israel. Die Gegend, die ist noch nie ruhig gewesen und die wird auch nicht mehr ruhig. Und in dieser Gegend, da trifft Weltgeschichte auf Heilsgeschichte. Und genau darum geht es in unserem Predigtext heute. Ich weiß nicht, letzte Woche war ich nicht hier, aber wenn ich hier gewesen wäre, wäre es mir wahrscheinlich so gegangen, dass man sich so fühlt wie ein Zuschauer in einer Fortsetzungsserie im Fernsehen. Das hört dann immer an der spannendsten Stelle auf. Und der Predigtext letzte Woche, der war ja so, der hört dann an der spannendsten Stelle auf. Stephanus hatte große Wunder im Volk getan und die Gegner konnten nichts gegen ihn ausrichten. Und dann haben sie versucht, mit Hilfe von falschen Zeugen ihn anzuklagen und haben ihn vor das höchste Gericht von Hohen Rat in Sanhedrin gebracht. Und da steht jetzt der Stephanus seinen Anklägern gegenüber. Und womit hört der Text auf? Und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sie sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Und dann ist Schluss. Das ist ja spannend. Ne? Und genau an der Stelle steigt jetzt unser Text heute ein. Ich lese die ersten Verse von Kapitel 7 Apostelgeschichte, Verse 1 bis 16. Da fragte der Hohepriester, ist das so? Er aber sprach, liebe Brüder und Väter, hört zu. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran, und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dieses Land, in dem ihr nun wohnt. Aber er gab ihm kein Eigentum darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß ihm, er wolle es ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben, obwohl er noch kein Kind hatte. Denn so sprach Gott, deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem fremden Lande und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre lang. Aber das Volk, dem sie als Knechte dienen müssen, will ich richten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mir dienen an dieser Stätte. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und so zeugte er Isaak und beschnitt ihm am achten Tage, und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Erzväter. Und die Erzväter beneideten Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm. Und er rettete ihn aus aller seiner Bedrängnis und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Regenten über Ägypten und über sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis, und unsere Väter fanden keine Nahrung. Jakob aber hörte, dass es in Ägypten Getreide gäbe, und sandte unsere Väter aus zum ersten Mal. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. So wurde dem Pharao Josefs Herkunft bekannt. Josef aber sandte aus und ließ seinen Vater Jakob holen und seine ganze Verwandtschaft, 75 Menschen. Und Jakob zog hinab nach Ägypten und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden nach Sichem herübergebracht und in das Grab gelegt, das Abraham für Geld gekauft hatte von den Söhnen Hamors in Sichem. Hier steigen wir jetzt ein. Hier stehen sie jetzt. Auf der einen Seite stehen die Ankläger, aufgebracht, wütend, laut, aggressiv, bereit, falsche Zeugen aufzubringen und für ihre Zwecke zu gebrauchen. Da ist geballte menschliche Macht. Und auf der anderen Seite steht ein einzelner Mann, der Angeklagte Stephanus. Vorher in Kapitel 6, da wurde er schon beschrieben als voll von Gnade und Kraft und voll von unwiderstehlicher Weisheit. Und jetzt sehen die Ankläger in das Gesicht vom Stephanus, und da sehen sie keine Angst und keine Wut. Das Gesicht von Stephanus sieht für sie aus wie das Gesicht eines Engels. Geballte menschliche Macht und geballte göttliche Macht. Stephanus wird angeklagt, gegen Mose und das Gesetz geredet zu haben. Aber interessanterweise, genau wie es von Mose im Gesetz in den 5 Büchern Mose beschrieben ist, leuchtet Gottes Herrlichkeit auf seinem Gesicht. Mose kam ja damals nach 40 Tagen und Nächten auf dem Berg Sinai wieder runter. Und er war sich gar nicht bewusst, dass sein Gesicht noch von dieser Begegnung mit Gottes Herrlichkeit widerspiegelte. Und so wurde es hier jetzt auch für die Gegner von Stephanus ganz, ganz klar und deutlich sichtbar, dass Stephanus in so einer engen Gemeinschaft mit Gott lebte, dass man es ihm sogar ansehen konnte. Gott stellt sich damit eindrucksvoll auf die Seite von Stephanus, und Stephanus fängt jetzt an zu reden, nämlich mit der gleichen Autorität und der gleichen Vollmacht wie damals Mose, gegen den er doch angeblich geredet hat. Die Rede von Stephanus ist jetzt im eigentlichen Sinn keine Verteidigungsrede, wie es in vielen Bibelüberschriften drinsteht, weil der versucht ja nicht hier seine Unschuld zu beweisen. Man könnte sogar sagen, er sieht sich durchaus schuldig im Sinne der Anklage, weil er nimmt ja nichts zurück von dem, was er gesagt hat. Ja? Er erwartet und ganz bestimmt nicht, freigesprochen zu werden. Vielmehr gibt er einen Überblick über die Geschichte Gottes mit seinem Volk und klagt am Ende, der Text, den kriegt er dann das nächste oder übernächste Mal, dann sogar noch seine Ankläger an und dreht den Spieß um. Und jetzt könnte man natürlich sagen, der Hohe Rat, der Sanhedrin, das ist die theologische Elite des Volkes Israel, der erzählt ihnen ja nichts Neues. Die kennen ja die Geschichten. Das kennt ja jedes Kind im Kindergottesdienst. Da sollte man erwarten, dass die hohen Theologieprofessoren diese Geschichten kennen und bestens vertraut sind damit. Aber trotzdem wiederholt Stephanus hier diese altbekannten Geschichten. Und er wählt exemplarisch da Schlüsselpersonen raus. Er erzählt ja nicht das komplette Alte Testament, sondern er nimmt raus den Abraham, den Josef, das sind die zwei, die wir heute haben, und dann später kommt der Mose und dann David und Salomo. Das sind nur einzelne Schlaglichter, die er da rausnimmt. Es geht ihm nicht um die Wiederholung von Geschichten, die die Leute eh schon kennen, sondern um die Lektionen, die daraus zu ziehen sind. Und die haben die Mitglieder des Hohen Rates, die Herren Theologieprofessoren, offensichtlich übersehen. Das kann ja auch heute noch passieren, dass man die Bibel sehr gut kennt, aber sie nicht aufs eigene Leben anwendet. Und das ist auch heute noch gefährlich. Und da müssen wir uns alle selber fragen, es geht nicht nur darum, die Bibel zu kennen, sondern es geht darum, die Botschaft der Bibel auch zu leben. Stephanus will ganz klar zeigen, dass er weit davon entfernt ist, Gott zu lästern oder gegen das Gesetz zu sein oder das Gesetz zu missachten. Vielmehr will er zeigen, gerade wie ernst er das Gesetz nimmt, weil Gottes Wort eben schon immer auf den kommenden Messias hingedeutet hat. Diese Rede von Stephanus ist die längste aller Reden, die uns Lukas in der Apostelgeschichte überliefert hat. Und die ist ja nicht gerade arm an langen Reden. Aber das hier ist die längste von allen. Und da gibt der Stephanus eben einen zusammenfassenden Überblick über Gottes Geschichte mit seinem Volk. Es geht hier um die Heilsgeschichte in der Weltgeschichte. Und das soll Thema von der Predigt heute sein. Im Englischen gibt es so ein schönes Wortspiel: History is his story. Geschichte ist seine Geschichte. Geschichte, Weltgeschichte ist Gottes Geschichte. Weltgeschichte ist Heilsgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr euch für Geschichte interessiert. Es gibt ja Leute, die finden Geschichte ganz furchtbar spannend und aufregend, und für andere ist das todlangweilig. Ich gehöre eher zu den Ersteren. Aber alle Bücher und Filme und Berichte über weltgeschichtliche Ereignisse haben ja eins gemeinsam. Es geht immer um Menschen, die irgendwas tun. Und meistens sind das Kriege und Eroberungen und Katastrophen, die Menschen verursachen. Bei der Heilsgeschichte, die Stephanus hier berichtet, ist es anders. In der ganzen Rede fällt nämlich eins auf. Es ist immer Gott der Handelnde. Wenn ihr euch die Verben in dem Text anguckt, die haben fast alle, zumindest alle positiven Verben, Gott als Subjekt. Da geht es immer darum, Gott tut, Gott ruft, Gott spricht, Gott rettet, Gott ruft, Gott macht. Ja? Gott ist hier der Handelnde. Er ist aktiv und er ist souverän. Nicht Menschen handeln, sondern Gott handelt an und durch Menschen. Und da fängt es jetzt an mit der Geschichte vom Abraham. Und da geht es zuerst um Gottes Ruf. Vom ersten Wort seiner Rede an stellt Stephanus ganz klar raus, um was es hier geht und um wen es hier geht. Es geht nämlich um Gott. Er nennt ihn hier den Gott der Herrlichkeit. Das ist der Gott, dessen Herrlichkeit sich gerade auf Stephanus' Gesicht widerspiegelt. Dieser herrliche Gott beginnt die Geschichte mit seinem Volk, mit einem einzelnen Mann. Und wo ist das? Nicht im Heiligen Land, nicht in Jerusalem, sondern weit weg in Mesopotamien, in Ur, in Chaldea, dem heutigen Südirak. Und da sitzen jetzt die versammelten jüdischen Leiter des Volkes, die so stolz auf ihre Erwählung sind, auf ihren Tempel sind, auf ihre heilige Stadt sind und hören, dass Gott mit der Geschichte, mit seinem Volk ganz woanders angefangen hat, weit, weit weg im Südirak, in Ur. Ein Schlüsselbegriff dieser Verse ist das Wort Land, das kommt immer wieder vor. Gott ruft Abraham aus dem Land der Chaldäer in das Land, in dem ihr nun wohnt. Es ist interessant, wie auch der Stephanus sich da ein bisschen distanziert. Er sagt, nicht in dem wir hier wohnen, sondern in dem ihr hier wohnt. Ja, also in dieses Land, auf das ihr so stolz seid. Ja? Gott erwählt Abraham, er redet zu ihm, er ruft ihn, lange bevor es überhaupt ein Volk Israel gibt oder gar einen Tempel. Gott handelt souverän, unabhängig von Orten. Gottes Gegenwart und Gottes Handeln war nie an einen bestimmten Ort gebunden. Im Gegenteil, der Gott des Alten Testamentes war immer sehr dynamisch war immer in Bewegung, hat Gott immer in verschiedenen Orten und verschiedenen Situationen in neue Herausforderungen gerufen und sie dann auf ihren Wegen geleitet. Jetzt ist der Gedanke, dass Gott an bestimmten Orten besonders gegenwärtig ist, ja sehr verbreitet. Ja, es sind ja nicht nur die Muslime, die hoffen, Gott in der Moschee oder ganz besonders in Mekka, in der Kaaba oder sonst irgendwo zu begegnen. Es gibt auch viele Christen, die denken, in der Kirche ist Gott besonders gegenwärtig oder eben in Israel, in Jerusalem oder sonst wo. Andere Leute denken, Gott ist ganz besonders nur in dieser Denomination oder in dieser Gemeinde oder sowas zu finden. Aber Gott hat die Welt geschaffen. Salomo hat bei der Tempeleinweihung gebetet und gesagt, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Gott lässt sich nicht auf bestimmte Orte begrenzen. Gott handelt und redet, wo er will und wie er will. Es geht hier von Ur nach Haran, von Haran nach Kanaan, von Kanaan nach Ägypten, von Ägypten wieder nach Kanaan. Und Gott leitet jeden Schritt. Und er war überall dabei. Und in dieser Wanderung zwischen, das sind ja die Hochkulturen der damaligen Welt, das sind ja die Amerikas und Chinas und weiß nicht was alles der damaligen Welt, zwischen diesen Giganten der Weltgeschichte schreibt Gott seine Heilsgeschichte mit einem einzelnen Nomaden. Gottes Heilsgeschichte mit seinem Volk beginnt mit diesem einzelnen Menschen, mit Abraham, und er bekommt die unglaublichsten Verheißungen. Das ist Gnade. Der Abraham hat ja nichts dafür getan. Der hat aus heiterem Himmel plötzlich diese Anrede Gottes dann erfahren. Und noch bevor er überhaupt antworten konnte mit Glauben und Gehorsam, wir haben gerade gesungen, lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat, aber am Anfang stand nicht Abrahams Glaube, am Anfang stand Gottes Ruf und Gottes Anrede an ihn. Und es sollte noch lange dauern, der Abraham musste ja lange warten. Ja? Sollte noch lange dauern, bis Gott seine Verheißungen erfüllte. Und bevor Abraham den Segen Gottes überhaupt erfahren konnte, hat ihn dieser Ruf erstmal ganz schön viel gekostet. Zuerst musste er sein Heimatland in Ur verlassen und nach Haran ziehen. Gut, Ur war damals eine Metropole, das war eine tolle Stadt, da hat sich sicherlich gut gelebt. Und dann ist er erstmal westwärts nach Haran gegangen, ist da allerdings noch mit seiner Familie hingegangen. Und dann, als sein Vater gestorben war, verlässt er dann auch seine Familie und zieht als Nomade in das unbekannte Land Kanaan. Gott war sehr gnädig und sehr geduldig mit Abraham während dieser ganzen Zeit. Gnädig, weil er aus allen Völkern und allen Menschen, die es damals gegeben hat, ausgerechnet diesen einzelnen Mann rausgesucht hat. Und geduldig, weil der Abraham ja auch nicht so ganz immer voll vertraut und gehorsam war. Ja? Als der Abraham so auf halbem Wege in Haran stecken geblieben ist, hat Gott ihm dann noch mal so ein bisschen einen extra Schub dann noch mal gegeben. Und diese ganze Zeit war für Abraham nicht einfach. Er musste 25 Jahre warten, bis Gott dann den versprochenen Nachkommen dann endlich geschenkt hat. Und dieser Gott ist auch heute noch der gleiche. Auch heute ruft er Menschen in seiner Gnade, ruft uns, bevor wir überhaupt mit Gehorsam und Glauben antworten können, ruft er uns. Und wir haben es nicht verdient, so wenig wie es Abraham verdient hat. Und genauso gibt er uns aus seiner Gnade, wie damals im Abraham, die größten Segensverheißungen. Und der Weg mit Gott wird sich auf jeden Fall am Ende im Rückblick gelohnt haben. So wie der Abraham auch am Ende, das wusste er am Anfang noch nicht, aber am Ende konnte er zurückblicken und sagt, uns konnte sagen, es hat sich gelohnt. Und ich denke mir oft, der hätte ja auch bleiben können in Ur. Der hätte ja sein bequemes Leben weiterleben können. Dann wüsste heute kein Mensch, wer Abraham gewesen ist. Ja. Aber Gott verspricht uns auch nie, Es verspricht uns zwar, dass dieser Weg sich lohnen wird, aber er verspricht uns nie, dass der Weg einfach wird. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem jüdischen Rabbi. Angesichts all des Leides, was das jüdische Volk im Lauf seiner Geschichte so ertragen musste, hat er dann mal gesagt, gut, wir sind ja das auserwählte Volk, aber ich hätte nichts dagegen, wenn Gott sich zwischendurch auch mal ein anderes Volk auserwählen würde. Gottes Ruf kommt ja nicht, weil wir so großartig sind, weil wir Menschen so großartig sind. Gottes Ruf kommt, weil Gott so großartig ist. In 5. Mose 7, Vers 6 bis 8 steht, du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hatte. Für den Abraham bedeutet Gottes Ruf, zuerst mal entwurzelt zu werden, rausgerufen zu werden, ohne Unterstützung seiner Sippe klarzukommen, was ja damals in der Zeit und in der Kultur eine Katastrophe war, ohne Familienunterstützung zu sein, heimatlos umherzuziehen und ganz, ganz viele lange Jahre in der Ungewissheit warten zu müssen. Und während seiner Lebzeiten, er hatte die Verheißung einer unzählbaren Nachkommenschaft und eines eigenen Landes. Und wie viel hat er zu seinen Lebzeiten gesehen? Einen Sohn und ein Grab. Ja? Das war alles, was er hatte, was er tatsächlich gesehen hatte. Und wir hatten vorhin in der Lesung gehört, sie haben die Verheißungen nur aus der Ferne gesehen und gegrüßt. Ja? Die Leute im Alten Testament, die haben viele Sachen, die für uns heute im Rückblick selbstverständlich sind, nur ganz, ganz ansatzweise mitbekommen oder teilweise gar nicht. Und damit noch nicht genug. Nicht nur, dass er die Erfüllung der Verheißung nur ansatzweise sieht, sondern Gott sagt ihm sogar noch Probleme voraus. Er sagt, es kommt eine 400-jährige Zeit der Unterdrückung in einem fremden Land und das ist ja auch nicht wirklich das, was man sich so vorstellt an einer tollen Verheißung. Abrahams Gehorsam gegenüber Gottes Ruf hatte ganz weitreichende Folgen für ihn. Und das gibt es auch heute noch, das wisst ihr alle. Mir liegen natürlich die Muslime am Herzen. Wenn ein Moslem den Ruf Gottes in sein Leben, in die Nachfolge Jesu, dem Ruf gehorcht, dann bezahlt er oft einen hohen Preis. Wird von der Familie verstoßen, muss die Heimat verlassen oder Schlimmeres. Aber wir müssen nicht so weit gehen. Das passiert selbst in Deutschland. Wir waren vor ein paar Wochen hier am Theaterplatz an einem Bibelbus. Der Fahrer von dem Bibelbus, fand ich einen tollen Mann. Wir hatten ihn nur den einen Tag kennengelernt, aber wirklich ein toller Mann. Der erzählte mir ein bisschen sein Zeugnis. Und er sagte, als er zum Glauben gekommen ist, seine Frau kam erst 15 Jahre nach ihm zum Glauben. Und als er zum Glauben gekommen ist, hat seine Frau erstmal ein bisschen skeptisch das beäugt, war dann aber einigermaßen tolerant. Und dann, als er sich dann aber taufen lassen wollte, da hat die Frau gesagt, ich verlasse dich. Hat sie dann am Ende nicht gemacht, aber es war auch heute, auch in Deutschland, ist konsequente Nachfolge oft wirklich mit Opfern verbunden. Und auch der Ruf in den Dienst für Jesus, und das ist egal, in welchen Dienst, ist egal, ob im Ausland oder im Inland, ist oft mit Opfern verbunden. Ich möchte euch kurz eine Geschichte von einem Freund von uns erzählen, ein junger Mann, ich denke, der ist noch keine 25, den haben wir letzten Herbst kennengelernt auf einer Missionskonferenz und kurz danach ist er nach Afghanistan ausgereist. Afghanistan ist ein heißes Pflaster, das wisst ihr alle. Die Ute, die aus unserer Gemeinde hier ausgegangen ist, ist ja auch dort. Und dieser junge Mann ist nach Afghanistan gegangen und gerade die letzten Monate waren natürlich besonders unruhig da, Präsidentschaftswahlen und es ist bis heute noch nicht klar, wer jetzt die Wahl gewonnen hat und so. Abzug der Amerikaner. So, und der wollte eigentlich in ein ländliches Gebiet, war aber dann aus Sicherheitsgründen, haben sie sich alle in Kabul versammelt, und da war er eines Tages dann mit vielen Mitarbeitern aus seinem Team und aus anderen, von anderen Organisationen und Leuten in einem Haus. Ich weiß nicht, ich denke, ein bisschen über 10 Leute waren da zusammen mit Kindern und so. Plötzlich kam ein Angriff mitten in Kabul auf ihr Haus, und die sind schon immer sehr gut gesichert, die haben das Tor immer zu, die haben Wachleute und so, aber da sind Angreifer gekommen, die haben mit einer Handgranate das Tor gesprengt und sind dann auf das Grundstück gekommen. Die Leute, die im Haus waren, all die 10, 12 Leute, haben sich im Badezimmer dann eingeschlossen, aber wenn so ein eisernes Tor die Leute nicht aufhält, dann hält eine Badezimmertür die auch nicht auf. Die haben sich da zusammengesetzt, haben sich auf den Boden gesetzt und gekniet, haben gesungen, haben gebetet und haben damit gerechnet, jeden Augenblick ermordet zu werden. Aber dann wurde es plötzlich ruhig und sie haben sich gewundert, was ist denn jetzt los? Und irgendwann, nach längerer Zeit, traute sich dann jemand mal raus und guckte und fand keinen mehr vor. Und dann haben sie rundum geguckt und gefragt und dann haben sie gesagt, nee, die sind dann wieder rausgegangen. Und einen Tag später haben sie dann erfahren, was tatsächlich passiert ist, weil gegenüber auf der anderen Straßenseite war ein kleiner Laden und der hat eine Überwachungskamera. Und die Kamera hat dann auch das gefilmt, was da abgegangen ist. Und dann konnten sie das sehen. Die haben das Tor aufgesprengt, die sind reingestürmt und dann waren die Angreifer schwer bewaffnet mit Maschinengewehren und allem auf dem Grundstück, haben sich umgeguckt, waren völlig verwirrt, sind wieder weg aus dem Grundstück raus, sind ins Nachbargrundstück gegangen. Und da waren aber bewaffnete Wachleute, die die Angreifer dann umgebracht haben. Und außer den Angreifern ist keiner zu Schaden gekommen. Und da haben, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das klingt ein bisschen wie im Alten Testament, wo Gott so Verwirrung unter den Feinden schafft. Ja? Die Leute, die sind ja gezielt in dieses Haus, die wussten ja, wer da drin ist. Aber dann kamen die da rein und wussten irgendwie nicht mehr wohin und sind aus irgendwelchen Gründen raus ins Nachbargrundstück, nur um da erschossen zu werden. Das ist passiert und 2 Wochen später, der gleiche junge Mann passt zu Hause auf Kinder von Kollegen, von amerikanischen Kollegen auch, nein, auf eine Tochter, auf ein Kind auf. Die Eltern von dem Kind hatten gerade, die waren Ärzte in einem Krankenhaus, haben da gearbeitet, auch in Kabul. Und die hatten die Schwiegereltern, also die Eltern von dem Mann zu Besuch. Also die zwei Ehepaare sind ins Krankenhaus gefahren. Die wollten ihren Eltern eben die Arbeit im Krankenhaus zeigen. Und unser Freund passt zu Hause auf die kleine Tochter auf. Jetzt passiert im Krankenhaus der nächste Angriff. Und da, wie wir gehört haben, einer von den Wachleuten selber nimmt seine Waffe und schießt um sich und schießt gezielt auf diese Leute. Die beiden, also die Großeltern praktisch, beide erschossen, der Vater erschossen und die Mutter lebensgefährlich verletzt. Die Mutter hat überlebt, ist inzwischen auch wieder da und kann sich wieder um die Tochter kümmern. Innerhalb von 2 Wochen sind diese 2 Sachen passiert. Hier tut Gott ein großes Wunder. Da aus irgendwelchen Gründen kommen die Leute um. Das nur einfach als eine Veranschaulichung, was es auch heute kosten kann. Ja? Also der Weg mit Gott, der Weg im Dienst, wo auch immer, ist nie versprochen, dass es einfach ist. Und das sind jetzt natürlich Extrembeispiele, aber jeder von euch hat wahrscheinlich auch Geschichten, wo ihr selber erfahren habt, dass konsequente Nachfolge mit Kosten und mit Opfern verbunden ist. Aber diese Kosten lohnen sich auch. Und das sieht man allerdings oft erst im Rückblick. Davon war eben im Hebräer 11, was wir vorhin in der Lesung gehört haben, die Rede. Sie haben das Verheißene nicht erlangt, sondern haben es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge hier auf Erden sind. Und wenn wir in den vergangenen Jahren irgendwas, wir als Familie, gelernt haben, dann das, dass wir hier Gäste und Fremdlinge sind und hier keine wirkliche Heimat haben. Nicht in Asien, nicht in Deutschland und nirgendwo, dass wir hier auf der Durchreise sind, dass wir Nomaden sind, auf einer Reise zu einem Ziel, nämlich zu dieser Stadt, der einen festen Grund hat und deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Gott lässt sich nicht auf den Tempel reduzieren oder auf bestimmte andere Orte oder auf bestimmte Gemeinden oder auf bestimmte Denominationen. Gott ist nicht an Orten zu finden, Gott ist in Jesus zu finden. Und daran erinnert Stephanus hier den Hohen Rat. Am Anfang steht Gottes Ruf, der kommt aus Gnaden, ohne eigenes Verdienst, unabhängig vom Ort. Aber das ist ein Ruf, der nicht nur Privilegien, sondern auch Opfer mit sich bringt. Ein Ruf, auf den man sich nichts einbilden kann und soll. Nach Gottes Ruf als zweiten Punkt, den der Stephanus hier erwähnt, ist Gottes Bund in Vers 8. Da redet er davon, dass Gott dem Abraham den Bund der Beschneidung gegeben hat. Bund ist jetzt ein anderes Wort für Vertrag. Ja? Also da gibt es Bedingungen und da gibt es Zusagen. Zuerst machte Gott ja den Bund mit Noah. Damit fing es an. Damit mit Noah praktisch nach der Flut, mit der ganzen Schöpfung. Und sein Zeichen war der Regenbogen. Und dann kommt jetzt der Bund mit Abraham. Durch ihn wird das auserwählte Volk Gottes gegründet. Und da gab es wieder ein Zeichen. Das Zeichen war die Beschneidung. Ich habe mal einen Prediger gehört, der sagte, was hat der Abraham da wohl gedacht? Er hat gedacht, der Noah kriegt den tollen Regenbogen und ich. Aber die Beschneidung, die war ja gedacht als ein unauslöschliches Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Und dann kam der Bund am Sinai mit Mose und mit dem Volk nach dem Auszug aus der ägyptischen Sklaverei. Und diesmal gab Gott das Gesetz und die Stiftshütte als Zeichen für den Bund. Und dann kam der Bund mit David, wo Gott dem David versprochen hat, dass einer seiner Nachkommen auf ewig in Gerechtigkeit regieren wird. Aber durch das ganze Alte Testament zieht sich ja dieses Thema des Bundes Gottes, dass Gott treu war, aber das Volk immer wieder untreu war. Und das Volk seinen Teil vom Bund nicht gehalten hat. Und deshalb war ein neuer Bund nötig. Und das haben schon die alten Propheten immer wieder gesagt und darauf hingewiesen, eines Tages wird mal ein neuer Bund kommen. Der alte, der ist nur vorübergehend. Und dann kam der neue Bund durch Jesus. Beim Abendmahl sagt Jesus ja, dass in seinem vergossenen Blut und in seinem ermordeten Körper, dass das die Zeichen dieses neuen Bundes sind. Und dieser neue Bund in Jesus ist Ziel und Erfüllung von allen vorhergehenden Bünden. Gott zeigt sich wieder als der treue und der liebende Gott, wie wir es jetzt so oft auch in dem Text schon hatten, dass er einen Neuanfang mit seinem untreuen Volk macht. Und auch das gilt heute noch für uns. So wie Gottes Ruf auch heute noch an uns geht, so steht auch Gottes Bund heute noch fest. Das war jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, denken wir daran, dass Gott in Jesus seinen Bund mit uns geschlossen hat und dass Gott seinen Teil des Vertrages hält. Paulus schreibt, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott schreibt Heilsgeschichte in der Weltgeschichte. Das sehen wir am Ende dann in der Geschichte von Josef. Und da geht es um Gottes Rettung. Also wir hatten Gottes Ruf, wir hatten Gottes Bund, jetzt geht es um Gottes Rettung. Und auch hier geschieht Heilsgeschichte wieder außerhalb von Jerusalem, vom Tempel und vom verheißenen Land. Diesmal in Ägypten. Und am Anfang steht Neid und ein Familienstreit. Josef, der wurde von seinen Brüdern beneidet, weil er Papas Liebling war. Und auch hier ist ein klarer Gegensatz jetzt wieder im Text. Wenn Menschen handeln, was haben wir dafür Verben? Sie beneiden ihn, sie verkaufen ihn. Wenn Gott handelt, dann ist er mit Josef, er rettet ihn und er gibt ihm Gnade und Wahrheit und Weisheit. Also auch hier ist die Betonung wieder ganz klar auf Gottes Handeln und Gottes Rettung trotz äußerer Widrigkeiten. Die Brüder verkaufen Josef, aber Gott rettet ihn. In Kanaan herrscht Hungersnot, aber Gott versorgt die ganze Sippe durch Josef in Ägypten. Trotz der Eifersucht und der Widerstände durch Menschen bewirkt Gott geduldig und gnädig ihre Rettung. Und Gott gebraucht sogar ihre Sünde für die Rettung, weil sonst wären die überhaupt nicht nach Ägypten gekommen und hätten gar nicht die Gelegenheit gehabt, durch die Hungersnot zu kommen. Der Josef, der sagt das in den berühmten Worten, ihr gedachtet, das Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Wie mögen jetzt die Mitglieder des Hohen Rates, die das gehört haben, das verstanden haben, wenn der Stephanus ihnen diese Geschichten erzählt? Die Patriarchen, ja, die Erzväter, die Söhne Jakobs, auf die die Verheißungen Gottes übergegangen sind, die in der Segenslinie Gottes waren, die bewirken eine Krise in Gottes Heilshandeln hier. Und eine Krise, aus der aber letztlich durch Gottes gnädiges Eingreifen eine großartige Rettung entsteht. Ob die jüdischen Führer die Parallele gesehen haben mit ihrer Situation? Auch sie, die Leiter, die Priester, die religiösen Führer des Volkes, haben aus Neid und Eifersucht Jesus ans Kreuz geschickt. Aber aus dieser Krise hat Gott die Erlösung der Welt kommen lassen. Diese Niederlage wurde zum Sieg. Menschen gedachten, es böse zu machen, aber Gott bewirkte Rettung. Aber die Ratsmitglieder hatten es noch nicht verstanden. Sie wiederholten ihren Fehler. So wie sie zuerst Jesus verfolgt haben, tun sie es jetzt mit seinen Nachfolgern. Das sind ja die gleichen Leute, ist ja nur ein paar Jahre später. Zuerst haben sie Petrus und Johannes verhaftet, das hatten wir früher als Predigtext, und jetzt ein Stephanus. Diese Ratsmitglieder wollen Gott dienen, aber haben tatsächlich Gott widerstanden. Und jetzt wird langsam so die Stoßrichtung klar, in die der Stephanus geht in seiner Rede. Und das wird noch deutlicher im nächsten Abschnitt, wenn es um Mose geht. Aber da lasse ich euch jetzt wieder an der spannendsten Stelle hängen und das kommt dann nächste Woche. Noch eine kurze Randbemerkung zu dem Text. Es gibt immer wieder Menschen, die an der Bibel rumkritisieren und rummäkeln wollen und gerne auf sogenannte Fehler hinweisen in irgendwelchen Details oder so. Und in diesem Text gibt es da auch einige von. Da gibt es jetzt Leute, die sagen, Gottes Berufung an Abraham steht hier, war in Ur in Chaldea, da im Alten Testament steht, die war in Haran. Oder die Zahl der Familienmitglieder, die da mitgekommen ist, das waren auf der einen Stelle 70, an der anderen 75. Dann, wie viele Jahre waren sie in Ägypten? Hier steht 400, da steht 430 oder so. Oder der Begräbnisort von Abraham, Isaac und Jakob war in Hebron und der andere von Josef in Sichem. Und da tun sie dann immer so, als hätten die Leute, die Bibel geschrieben hätten, die Bibel nicht so gut gekannt wie wir heute. Aber all diese scheinbaren Widersprüche, die können ganz leicht erklärt werden. Und vor allem dürfen wir nicht glauben, dass ein frommer Jude wie Stephanus, der mit dem Alten Testament, der das mit der Muttermilch aufgesogen hat, es wagen würde, vor so einem Publikum, wo sie alle also wirklich die höchsten religiösen Führer waren, die theologische Elite, dass der solche blöden faktischen Fehler machen würde, die jeden von uns auch schon auffallen. Vielmehr hat er eine Zusammenfassung der biblischen Geschichte gegeben und hat dabei mehrere inhaltlich verwandte Einzelereignisse thematisch zusammengefasst. Und das ist in so einem Kontext völlig legitim und völlig üblich. Und da braucht man nicht auf die kleinen Unterschiede da hinweisen und rumreiten. Vor allen Dingen dürfen wir uns von solchen Kleinigkeiten, wenn wir das dann mal in kritischen Artikeln irgendwo lesen oder in Fußnoten oder so, dürfen wir unser Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Bibel dadurch nicht erschüttern lassen. Stephanus hat seine Rede begonnen mit einem Rückblick auf die Zeit der Erzväter von Abraham bis Josef. Und dabei hat er beleuchtet, wie Gott Heilsgeschichte in der Weltgeschichte schreibt. Er zeigt, wie Gottes Ruf aus Gnaden an Abraham in Mesopotamien ging. Und so ist es auch heute, dass Gott uns aus Gnaden in die Nachfolge Jesu ruft. Dann sagt der Stephanus, weist er auf den Bund Gottes hin mit Abraham und seinen Nachkommen. Und der steht fest, trotz der wiederholten, immer wiederkehrenden Untreue des Volkes. Und genauso steht der neue Bund in Jesus fest, auch für uns. Und darauf können wir uns verlassen. Und am Ende zeigt er Gottes Rettung, am Beispiel von Josef. Und so wie Gott damals eine scheinbare Niederlage in eine Rettung und einen Sieg verwandelt hat, so hat Gott auch durch den Tod Jesu am Kreuz unsere Rettung vollbracht. Wenn Gott Heilsgeschichte in der Weltgeschichte schreibt, dann wiederholt sich immer wieder das gleiche Muster. Es passiert immer wieder das gleiche. Scheinbar so mächtige Menschen wollen in die Geschichte eingehen und wollen sich irgendwie verewigen und stellen sich dabei Gottes Plänen in den Weg. Und ganz einfache, ganz unscheinbare Menschen gehorchen Gott. Und wer bleibt nachher übrig? Außer ein paar ganz spezialisierten Archäologen kennt heute niemand mehr die Namen Kaku oder Elili. Das waren die Könige zu Zeiten von Abraham in Ur in Chaldea, die wahrscheinlich gedacht haben, sie wären so toll und verewigen sich und gehen in die Geschichte ein. Kein Mensch kennt die heute mehr. Oder wer kennt, muss ich nachlesen, Amenemhet oder Sobekhotep, die Pharaonen zur Zeit von Josef. Kein Mensch. Wer kennt noch die Namen der Ratsmitglieder, die Jesus und Petrus und Stephanus damals verhört haben? All diese Mächtigen der Weltgeschichte sind heute verschwunden. Aber Abraham, Josef und Stephanus, die einfachen Nomaden und Normalbürger, die wurden zu Glaubenshelden und zu Gestalten der Heilsgeschichte. Am Ende zählt nicht, wessen Name auf irgendwelchen Monumenten eingraviert ist oder welche Namen und Ereignisse in der Zeitung oder der Tagesschau erwähnt werden. Die Namen werden alle bald vergessen sein. Was vielmehr zählt, ist, welcher Name im Buch des Lebens steht und mit wem Gott seine Heilsgeschichte schreibt. Amen. Ich möchte noch beten. Großer Gott, du Herr der Herrlichkeit, du Herr der Geschichte, du Herr, der du Heilsgeschichte in der Weltgeschichte schreibst. Herr, auch wenn uns die Nachrichten oft Angst machen und Sorgen bereiten, so wissen wir doch, dass dein roter Faden sich von Schöpfung der Welt bis zur Vollendung durchzieht und dass du dich von nichts und niemand beirren lässt und dass du deine Heilsgeschichte weiterschreiben wirst. Danke, dass wir das wissen, dass das auch für den Nahen Osten gilt, auch für jetzt die Kämpfe, die in Israel, im Gazastreifen und überall stattfinden. Danke, dass wir das wissen, dass du trotz all der Not und all der Toten und all der Kämpfe dein Ziel damit verfolgst und das ist ein gutes Ziel, nämlich die Rettung, die Sammlung deiner Gemeinde. Wir danken dir, dass du das auch in allen möglichen Ecken der Welt tust, im Missionskontext, dass du dabei bist, dir deine Gemeinde zu sammeln aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen, auch wenn es Opfer und Schwierigkeiten bedeutet. Danke, dass du Heilsgeschichte schreibst und danke, dass wir an dem Ort, wo du uns hingestellt hast, unseren Beitrag auch dazu leisten können. Danke, Herr, dass auch diese Gemeinde, auch jeder einzelne von uns, Teil von deinem Plan ist. Danke für deine Gnade, in der du uns rufst. Danke für deinen Ruf. Danke für deinen Bund mit uns, der so treu ist. Danke für deine Rettung aus Gnaden. Amen. Amen.